Die Feier des christlichen Mysteriums ist unser Thema und als Referent darf ich ganz herzlich begrüßen Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Wir sind im Katechismus bei dem Thema die Buße und die Versöhnung. Wir sind unter dem Artikel 1439, der uns heute beschäftigen wird und steigen dann nach diesem Artikel gleich in das große Thema ein, das Sakrament der Buße und der Versöhnung, Abschnitt Nummer 6. Aber zunächst nochmal den Artikel 1439. Herr Dekan, ich beginne und dann, wie gewohnt, bitte ich Sie um Ihre Ausführungen, Auslegungen der Texte des Katechismus. Der Weg der Umkehr und der Buße wurde von Jesus eindrucksvoll geschildert im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dessen Mitte der barmherzige Vater ist, die Verlockung einer illusorischen Freiheit, das Verlassen des Vaterhauses, das äußerste Elend, in das der Sohn gerät, nachdem er sein Vermögen verschleudert hat, die tiefe Demütigung, Schweine hüten zu müssen und, schlimmer noch, die das Verlangens, sich am Schweinefutter zu sättigen, das Nachsinnen über die verlorenen Güter, die Reue und der Entschluss, sich vor dem Vater schuldig zu bekennen, der Rückweg, die großherzige Aufnahme durch den Vater, die Freude des Vaters, das alles sind Züge des Bekehrungsvorgangs. Das schöne Gewand, der Ring und das Festmahl sind Sinnbilder des reinen, würdigen und freudvollen neuen Lebens. Des Lebens des Menschen, der zu Gott und in den Schoß seiner Familie, der Kirche, heimkehrt. Einzig das Herz Christi, das die Tiefe der Liebe seines Vaters kennt, konnte uns den Abgrund seiner Barmherzigkeit auf eine so einfache und schöne Weise schildern.
Das ist eine bewegende Geschichte, die Jesus da erzählt, die Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem Sohn, dem Jüngeren, der kommt und sagt, Vater, gib mir mein Erbteil. Ich will mein Glück in der Welt versuchen. Er hat sicher große Pläne gehabt, dieser junge Mann, aber er hat sein Geld mit beiden Händen hinausgeworfen, hat viele Freunde gehabt, hat sein Geld durchgebracht. Geld wird ja nicht mehr, wenn man nichts tut, wenn man es nur ausgibt. Und all die schönen Pläne sind verflogen. In Saus und Braus hat er gelebt. Sein Bruder sagt später, mit Dirnen hat er sein Geld durchgebracht. Und dann kommt eine Hungersnot. Und jetzt steht er da ohne einen Pfennig Geld. Und er muss schauen, wie er sich durchbringt. Seine Freunde, die vorher sich in großen Scharen um ihn gesammelt hatten, sie waren alle verschwunden. Keiner war mehr da. Keiner hat ihm mehr geholfen. Er musste selber schauen, wie er durchkommt. Und da war es ein Bauer, der ihn aufnimmt. Und er gibt ihm Arbeit. Die Schweine soll er hüten. Wenn Jesus das so erzählt, dann macht er den Hörern auch deutlich, wie tief der gefallen ist. Denn der Jude isst ja kein Schweinefleisch. Für den Juden ist das Schwein ein unreines Tier. Jetzt sich mit Schweinen abgeben zu müssen, im Schweinestall hausen zu müssen, das ist der Abstieg, wie man ihn sich tiefer gar nicht denken kann. Und jetzt hat er nicht einmal genügend zu essen. Er beneidet die Schweine um ihr Futter. Er hätte gern das gehabt, was die Schweine bekommen haben. Nicht einmal das hat er gehabt. Und da, in dieser tiefsten, wo er so tief gesunken ist, da fällt ihm ein, wie war das bei meinem Vater zu Hause. Die Knechte, die Taglöhner, die hatten alle genügend zu essen. Und es beginnt der Weg der Umkehr. Jesus zeigt also hier sozusagen den Weg des Menschen, der tief gefallen ist und jetzt zur Besinnung kommt. Er erforscht sein Gewissen und er sagt, ich will heimgehen. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich doch auf, wenigstens als einen deiner Taglöhner. Die Taglöhner, das waren ja Menschen, die auch von der Hand in den Mund gelebt haben. Taglöhner, die hat man nur gebraucht, wenn Arbeit da war. Ansonsten hatten sie keinen Verdienst. Wenn es, bei uns hat es ja früher auch gegeben, Leute, die nur um den Taglohn gearbeitet haben, die gekommen sind, wenn es Arbeit gab und die man nicht brauchte, wenn es eben keine Arbeit gab und die dann auch nichts verdient haben. Also lass mich ein deiner Taglöhner sein. Der Sohn kommt nach Hause. Man kann sich ihn vorstellen, es haben ja verschiedene Maler das auch dargestellt, wie runtergekommen der da zu Hause angekommen ist. Einer der Maler stellt ihn dar mit einem zerrissenen Gewand und völlig runtergekommen. Und der eine Schuh, den hat er verloren und der andere, der hängt nur noch lose am Fuß. Also er ist total heruntergekommen. Und wir können uns ja vorstellen, wenn der so frisch vom Saustall kommt, wie der 5 Kilometer gegen den Wind gestunken hat. Und der Vater geht ihm entgegen. Der Vater ist einer, der auf ihn gewartet hat, der ihn umarmt, der ihn küsst. Der Vater lässt ihn nicht merken, wie tief er gefallen ist. Er ruft die Knechte und sagt, gebt ihm ein neues Gewand. Ja? Und er steckt ihm sogar den Ring an den Finger und sorgt dafür, dass er wieder Schuhe an die Füße bekommt. Das ist ein großartiges Bild und der Vater veranstaltet dann sogar noch ein Festmahl. Ein Bild, wie der Mensch, der umkehrt, vom himmlischen Vater aufgenommen wird. Einer, der seine Sünden bereut, einer, der sie bekennt, einer, der es besser machen will, den nimmt Gott an, dem verzeiht er, dem steckt er den Ring an, das heißt, er macht ihn wieder zu einem Kind Gottes. Denn nichts anderes bedeutet ja der Ring, den der Vater dem Sohn ansteckt. Du bist wieder mein Sohn, du bist mein Kind, du hast zwar das Vertrauen, das ich in dich gesetzt habe, schmählich missbraucht. Aber das alles zählt nicht. Du bist wieder da. Du bist wieder heimgekehrt. Und er gibt ihm ein neues Gewand. Das ist das Gewand der Gnade. Und er gibt ihm Schuhe an die Füße, sodass er sich erneut auf den Weg machen kann. Auf den Weg des Guten. Ein Festmahl lässt er ihm bereiten. Das Mastkalb lässt er schlachten. Und jetzt kommt der ältere Bruder nach Hause. Das ist ja jetzt da in dem Katechismus weiter nicht erwähnt, der ältere Bruder. Der ältere Bruder, der kommt heim und erlebt, dass jetzt da für den Jüngeren ein Fest bereitet wird. Und er, der Jahr aus Jahr eingearbeitet hat und dem der Vater nie ein Fest ausgerichtet hat, der klagt jetzt. Dieser Kerl da hat das ganze Geld durchgebracht. Und dem veranstaltest du jetzt ein Fest. Sollte es noch belohnt werden, wie der sich aufgeführt hat, uns blamiert hat in der ganzen Gegend. Und dem gibst du jetzt noch ein Fest. Und da lässt du das Mastkalb schlachten. Und der Sohn, der möchte gar nicht hingehen zu diesem Fest. André Gide, der bedeutende französische Schriftsteller, hat einmal ein Büchlein geschrieben, nur unter dem Aspekt des älteren Bruders, wie der doch eigentlich schlecht weggekommen ist. Und doch, Gott liebt beide. Und Gott, und das sagt Jesus im Gleichnis ja auch, was willst du denn, sagt er zum Älteren. Alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Aber der da, der war doch verloren und ist wiedergekommen. Also in der Geschichte vom verlorenen Sohn oder auch die Geschichte vom barmherzigen Vater, da wird uns deutlich gemacht, welche Schritte man gehen muss in der Umkehr. Also zunächst die Gewissenserforschung, dann die Reue, dann der gute Vorsatz, schließlich das Bekenntnis. Und dann gibt es die Vergebung. Also das ist ein sehr schönes Bild, das Jesus uns da gezeichnet hat, das uns auch ermutigt, immer wieder uns auf den Weg zu machen, hin zum himmlischen Vater. Und keiner ist so tief gefallen, dass er nicht diesen Weg beschreiten dürfte. Das ist das Tröstliche.
Dekan, geschwind, weil wir gleich einen neuen Abschnitt noch beginnen, möchte ich zuvor noch zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, zu der Geschichte vom barmherzigen Vater stellen. Wir erkennen sehr deutlich in dieser Geschichte die Umkehr. Wo ist in dieser Geschichte die Buße zu suchen des Sohnes? Denn das ist ja wohl auch sozusagen der Dorn, der dem älteren Bruder so nachgeht. Wo er sagt, er kommt nach Hause und es gibt einfach ein Fest und er war all die Zeit gar nicht da und ich bin die ganze Zeit da gewesen. Vielleicht ging es dem älteren Bruder auch so, dass er sagt, er erkennt die Umkehr, aber nicht die Buße. Wo finden wir die in diesem Gleichnis?
Bruder, der ältere Bruder, der hat ja den Jüngeren sozusagen völlig abgeschrieben. Aber jetzt, was die Frage nach der Buße anlangt, die Buße, das wird dann der Alltag sein.
Das Zurückkehren in das Haus des Herrn.
Er ist ja dann der Zweite, er ist ja nicht der Erste. Er muss sich ja seinem Bruder unterordnen. Wir erkennen da jetzt vielleicht zu wenig, welche Stellung der jüngere Bruder in einem Haus hatte. Sie kennen ja die Geschichte von Esau und Jakob.
Jawohl.
Und da haben Sie sehr deutlich, wo der Esau zunächst nicht erkennt, welche Stellung der Ältere hat und das sozusagen verspielt. Der Ältere ist einfach derjenige, der das Sagen hat. Wir erleben das ja auch zum Beispiel bis zum heutigen Tag in fürstlichen Häusern, wo die Erbfolge geregelt ist und wo der Ältere dann einfach die Erbfolge antritt, der Fürst wird, der Graf wird und die nachgeborenen Kinder, die werden schon versorgt, aber halt das Sagen in der Familie, das hat der Älteste.
Kann man das für unser Leben auch so sehen, dass die Bewährung im Alltag ein Stück Buße ist?
Natürlich müssen wir uns im Alltag bewähren. Also was wir da unter Buße so schlechthin verstehen, das ist ja eigentlich diese Gebetsbuße, die uns aufgegeben wird, das ist ja eine minimale Geschichte. Das ist ja eine zeichenhafte Geschichte. Wir sollten eigentlich da auch ein bisschen mehr tun. Der Priester gibt uns vielleicht drei Vaterunser auf, oder wenn er viel aufgibt, sagt er, beten Sie ein Gesetzle vom Rosenkranz. Ja?
Ja,
also das kann man natürlich, das ist ja so minimal, da müssen wir ja schon ein bisschen mehr tun, von sich aus.
Gut, da denke ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass der Alltag die Bewährung ist und natürlich auch ein Stück Buße, ein Stück sich wirklich hinter die Veränderung, hinter die Umkehr auch zu stellen. Die Umkehr alleine genügt nicht.
Ja.
Und so geht auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater natürlich auch weiter im Alltag. Gehen wir zum nächsten Abschnitt. Im Katechismus, das ist der Abschnitt 6, das Sakrament der Buße und der Versöhnung, Artikel 1440. Die Sünde ist vor allem Beleidigung Gottes und Bruch der Gemeinschaft mit ihm. Gleichzeitig beeinträchtigt sie die Gemeinschaft mit der Kirche. Darum führt die Bekehrung zugleich die Vergebung Gottes und die Versöhnung mit der Kirche herbei. Das Sakrament der Buße und der Versöhnung bringt das liturgisch zum Ausdruck und bewirkt es.
Wir übersehen das ja manchmal, dass Sünde nicht nur eine Beleidigung Gottes ist, sondern dass es auch die Gemeinschaft der Gläubigen verletzt. Dass es auch da einen Bruch gibt. Dass man auch da zurückbleibt hinter dem, was Gott von uns erwartet. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Sonntag denke. Wenn ich am Sonntag nicht in die Kirche gehe, dann ist es nicht nur eine Undankbarkeit Gott gegenüber, der mir so viel schenken möchte, sondern es ist immer auch etwas, wo ich die anderen sozusagen im Stich lasse, wo mein Gebet fehlt, wo ich einfach nicht mithelfe, dass diese Welt ein Stück besser wird.
Gott allein vergibt die Sünde. Artikel 1441. Gott allein kann Sünde vergeben. Weil Jesus der Sohn Gottes ist, sagt er von sich, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Das kann man nachlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 10. Er übt diese göttliche Vollmacht aus. Deine Sünden sind dir vergeben. Markus, Kapitel 2, Vers 5 und Lukas, Kapitel 7, Vers 48. Mehr noch. Kraft seiner göttlichen Autorität gibt er Menschen diese Vollmacht, damit sie diese in seinem Namen ausüben.
Immer wieder können wir in den Evangelien, wie hier ja auch zitiert wird, nachlesen, dass Jesus Sünden vergeben hat. Er, der Sohn Gottes, er, der in diese Welt kommt, um uns von der Sünde zu erlösen, er vergibt die Sünde. Er spricht Menschen los. Denken Sie nur an den Gelähmten, der da kommt und dem Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute sagen, was? Der vergibt dem die Sünden? Sünden vergeben kann doch nur Gott allein. Und da sagt Jesus, damit ihr aber seht, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Also da kommt es so richtig deutlich zum Ausdruck, Jesus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er gibt diese Vollmacht dann weiter. Also so, dass mit seinem Tod und seiner Auferstehung, mit seinem Heimgang zum Vater, das nicht zu Ende ist, sondern er gibt es weiter. Und das ist ja das große Geschenk, das der auferstandene Herr den Aposteln gemacht hat. Aber darauf kommen wir später noch.
Der nächste Artikel, 1442. Christus hat gewollt, dass seine Kirche als Ganze in ihrem Gebet, ihrem Leben und Handeln Zeichen und Werkzeug der Vergebung und Versöhnung sei, die er uns um den Preis seines Blutes erworben hat. Er hat jedoch die Ausübung der Absolutionsgewalt dem apostolischen Amt anvertraut. Dieses ist mit dem Dienst der Versöhnung, können wir nachlesen im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18, beauftragt. Der Apostel ist an Christi Statt gesandt. Durch ihn ermahnt und bittet Gott selbst, lasst euch mit Gott versöhnen. So steht es im 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20.
Die Kirche soll Zeichen und Werkzeug der Vergebung und Versöhnung sein. Die Kirche hat sich darum eigentlich immer bemüht, Versöhnung zu stiften, zu vergeben. Wenn Sie an viele Dinge der Vergangenheit denken, da haben Sie viele Musterbeispiele. Ich denke zum Beispiel jetzt an Papst Pius VII. Papst Pius VII. Hat ja durch Napoleon sehr viel mitgemacht. Er ist da weggeführt worden von Rom, war verhaftet in Fontainebleau. Und er kann schließlich zurückkehren nach Rom. Napoleon wird gestürzt. Die Familie Napoleons wird überall von den Thronen vertrieben. Wo finden sie Zuflucht? Am Schluss. Napoleon wird ja dann verbannt, aber die Familie zum Beispiel, die Mutter Letizia und eine Reihe ihrer Kinder finden Zuflucht beim Papst im Kirchenstaat in Rom. Nur ein Beispiel. Oder denken Sie daran, man wirft der Kirche vor, dass sie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg einer ganzen Reihe von Leuten des Naziregimes geholfen hat, dass sie nach Südamerika flüchten konnten. Und dann nicht erst Jahre später oft der irdischen Gewalt ausgeliefert worden sind. Also da gibt es ganz viele Beispiele im Lauf der Geschichte, wo die Kirche immer wieder sich bemüht hat, zu versöhnen, Frieden zu stiften. Es hat ja auch im Lauf der Jahrhunderte zwischen Staaten oft gewaltige Auseinandersetzungen gegeben, wo die Kirche vermittelnd eingegriffen hat. Ich denke zum Beispiel an Papst Alexander VI., der ja sonst kein so rühmliches Beispiel der Kirchengeschichte ist. Er hat zum Beispiel zwischen Portugal und Spanien vermittelt. Oder es hat in jüngerer Zeit Auseinandersetzungen gegeben in Südamerika zwischen Staaten, wo auch der Heilige Vater schlichtend eingegriffen hat. Also Kirche, Versöhnung, Vergebung. Aber dann die eigentliche Absolutionsgewalt ist dem apostolischen Amt anvertraut. Also da geht es um die Nachfolger der Apostel, das sind Papst und Bischöfe.
Die Versöhnung mit der Kirche haben Sie eben schon angesprochen. Das ist Thema des nächsten Artikels, 1443. Während seines öffentlichen Lebens vergab Jesus nicht nur Sünden, sondern zeigte auch die Wirkung der Vergebung. Er gliederte die Sünder, denen er verziehen hatte, wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes ein, aus der die Sünde sie entfernt oder sogar ausgeschlossen hatte. Ein offensichtliches Zeichen dafür ist, dass Jesus Sünder an seinen Tisch lädt, ja, dass er selbst an ihrem Tisch sitzt. Eine Handlung, die auf ergreifende Weise zugleich die Vergebung durch Gott und die Rückkehr in den Schoß des Volkes Gottes zum Ausdruck bringt.
Ja, da denkt man an die Geschichte mit dem Zachäus. Der Zachäus, der Jesus sehen will, der Zachäus, der auf den Baum hinaufsteigt, damit er Jesus ja sehen kann. Es ist ein Maulbeerfeigenbaum, ein Baum, von dem man sehr gut herunterschauen kann, aber wo man einen nicht so schnell entdeckt, wenn man da drauf sitzt. Und Jesus geht ausgerechnet auf diesen Baum zu, wo dieser kleine Zachäus, den jeder in der Stadt kennt, er ist kein besonders angesehener Mann, denn er treibt die Steuern ein und er ist beim Steuereintreiben nicht gerade zimperlich. Im Gegenteil, er zieht den Leuten das Geld aus der Tasche, er ist also überhaupt nicht beliebt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Zachäus, komm herunter, ich will heute bei dir einkehren. Und der Zachäus, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Jesus kommt zu ihm und er lädt alle seine Freunde, seine Bekannten, und das sind ja auch Zöllner und ähnliche Halsabschneider, die lädt er alle ein, dass sie mitkommen. Jesus kommt zu ihm. Und draußen vor seinem Haus, da stehen die Leute und sagen, zu so einem geht Jesus. Da sieht man es wieder. Zu so einem geht Jesus, zu diesem Halsabschneider, zu diesem, also was soll man denn da sagen? Der zieht uns Geld aus der Tasche und da, zu dem geht Jesus. Wahrscheinlich weiß er, was besonders gut zum Essen gibt. Und Jesus ist mit seinen Aposteln bei diesem Zöllner Zachäus, und dem Zöllner Zachäus schmeckt es überhaupt nicht. Der hat so ein schlechtes Gewissen, der denkt, jeden Augenblick wird Jesus sagen, mein lieber Zachäus, du bist ein Marzlump. Und dein Geld, also was machst du nochmal mit dem alles? Und da kommt der Zachäus daher und sagt, Jesus, ich muss wirklich zugeben, ich bin kein guter Mensch. Ich habe die Leute betrogen, wo ich nur konnte. Aber Jesus, ich will es gut machen. Und dann zählt er auf, was er besser machen will. Und dann sagt Jesus denen, die da draußen stehen, schaut, war es nicht richtig, dass ich zu dem gegangen bin? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also Jesus geht zu den Sündern. Jesus nimmt die Sünder an und er zeigt ihnen wieder eine neue Perspektive. Er macht ihnen Mut zum Gutsein. Ich meine, da könnten wir jetzt die vielen Geschichten im Neuen Testament hernehmen, wo Jesus Sündern begegnet und wo Jesus Sündern vergibt und wo er ihnen neuen Mut macht. ob es die Ehebrecherin ist oder die Frau, die Jesus mit ihren Tränen die Füße wäscht, mit ihren Haaren sie trocknet. Also das sind so viele Begebenheiten im Neuen Testament, die jeden, der gefallen ist, jeden, der einen Fehler gemacht hat, jedem, der wirklich sich von Gott entfernt hat, zeigt, du kannst wieder heimkehren. Du kannst dich auf den Weg machen. Gott vergibt, Gott nimmt dich an. Du brauchst keine Angst zu haben.
Weiter unter dem Aspekt Versöhnung mit der Kirche, Artikel 1444. Indem der Herr den Aposteln seine eigene Vollmacht, Sünden zu vergeben, mitteilt, gibt er ihnen auch die Autorität, die Sünder mit der Kirche zu versöhnen. Dieser kirchliche Aspekt ihrer Aufgabe äußert sich vor allem im feierlichen Wort Christi an Simon Petrus. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. So steht es bei Matthäus Kapitel 16, Vers 19. Es steht fest, dass jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist.
Die beiden Schlüssel, der goldene und der silberne Schlüssel, die bilden ja einen Teil des Papstwappens auch. Der Papst als Nachfolger des heiligen Petrus hat diese oberste Gewalt zu binden und zu lösen. Also seit den Tagen der Apostel geht es weiter durch die ganze Kirchengeschichte. Und, wie es da richtig heißt, jenes Amt des Bindens und Lösens wurde auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zugeteilt. Also die Bischöfe, die mit dem Papst in Einheit stehen, haben mit diese Gewalt zu binden und zu lösen. Der Bischof ist ja in seiner Diözese sozusagen auch der oberste Richter. Es gibt ja Fälle im Beistuhl, wo der Priester also nicht unbedingt schon von sich aus die Lossprechung erteilen kann, wo er sich an den Bischof wenden muss, um hier die Lossprechung erteilen zu können.
Ein weiterer Artikel unter diesem großen Überthema Versöhnung mit der Kirche und somit auch der letzte ist der Artikel Nummer 1445. Die Worte binden und lösen besagen: Wenn ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließen werdet, wird Gott auch aus der Gemeinschaft mit sich ausschließen. Wenn ihr von Neuem in eure Gemeinschaft aufnehmen werdet, wird auch Gott wieder in die Gemeinschaft mit sich aufnehmen. Die Versöhnung mit der Kirche lässt sich von der Versöhnung mit Gott nicht trennen.
Wenn also der Papst, die Bischöfe aussprechen, dass jemand ausgeschlossen ist aus der Kirche, dann ist es natürlich etwas Gewaltiges. Im Mittelalter hat man das oft ja auch politisch eingesetzt. Das war natürlich nicht besonders klug. Das war der Bann, den der Papst ausgesprochen hat, um ein politisches Ziel manchmal zu erreichen. Da hat sich das dann auch abgenutzt. Am Anfang, wie der Papst also so einen Bann ausgesprochen hat über einen Kaiser, da waren ja alle von ihren Treuepflichten entbunden. Der Kaiser war mit einem Schlag sozusagen machtlos. Und Sie kennen ja die berühmte Geschichte mit Heinrich IV. Und seinem Gang nach Canossa, wo der Papst damals, es war Gregor VII., den Kaiser gebannt hat, weil er in die Rechte der Kirche eingegriffen hat. Und der Kaiser sollte sich innerhalb eines Jahres vom Bann lösen, sonst verliert er alle seine Gewalt. Und da macht sich dann der Kaiser oder vielmehr damals war noch König, da war noch gar nicht Kaiser, Heinrich IV. Macht sich auf den Weg nach Canossa und der Papst kann sich ihm dann nicht verweigern. Der Papst muss ihm dann verzeihen. Der Papst muss ihn wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. Das ist also eine ganz interessante Geschichte. Der kommt ja da im Bußgewand. 3 Tage lang kommt er an die Pforte von Canossa und schließlich muss der Papst sagen, ja, ich muss jetzt nachgeben. Und die Gewalt zu binden und zu lösen, das gilt natürlich dann auch für solche, die in der Häresie sind. Also die nicht, wo die Kirche sagt, was du jetzt behauptest und was du sagst, das ist nicht Lehre der Kirche und du bist ausgeschlossen, anathema sind. Das war also auch etwas, wo gerade die Konzilien dann immer wieder ausgesprochen haben, wer also das nicht glaubt, der ist ausgeschlossen. Auch eine dramatische Geschichte, weil es hat ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auch Spaltungen gegeben. Immer wieder hat es solche Umbrüche gegeben, solche schweren Auseinandersetzungen über den Glauben, wo die Kirche gesagt hat, das ist nicht unser Glaube. Und wo es dann wirklich zu Abspaltungen gekommen ist, wo die Kirche gesagt hat, das ist nicht unser Glaube.
Dekan Gschwind, vielen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem Thema soweit. Wir haben heute das Thema, das Sakrament der Buße und der Versöhnung. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott allein die Sünde vergibt und dass die Versöhnung mit der Kirche notwendig ist. Und in diesem Bereich auch das Apostelamt, das diese Fähigkeiten hat, sozusagen zu lösen und zu binden. Sie haben es erwähnt, die beiden Schlüssel, die der Papst auch in seinem Wappen hat und wie wir in der Bibelstelle auch gehört haben, wie Jesus zu Simon Petrus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Katechismus bei Radio Horeb. Als Referenten haben wir in der Sendung Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Das Thema ist das Sakrament der Buße und der Versöhnung. Wir haben eine erste Hörerin, Frau Mühlenbein. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Dekan. Ich habe eine Frage. Und zwar, die jungen Leute leben ja manchmal so zusammen, ohne zu heiraten. Und dürfen die überhaupt noch beichten? Das ist meine Frage. Wenn sie nicht vorhaben, sich zu trennen. Wenn die so zusammen wohnen und nicht sich trennen wollen, dürfen die beichten?
Das ist jetzt eine heikle Frage. Das ist eine heikle Frage. Ich meine, natürlich können sie jetzt zum Beichten gehen, aber man kann sie nicht absolvieren.
Ja,
das
ja.
Das ist das Problem. Wenn jemand nicht bereit ist, sein Leben zu ändern, dann widerspricht es ja dem Bußsakrament. Das Bußsakrament, das will ja, dass wir umkehren. Dass wir den Weg gehen, den Gott von uns will. Also insofern, es ist kein Schaden, wenn es hingeht, aber da ist jetzt wieder die Frage, sind Sie ehrlich, wenn Sie zum Beichten gehen?
Ja, die sehen das gar nicht als Sünde an, auch wenn er mit Ihnen spricht.
Ja, das ist dann ein irrendes Gewissen.
Ja,
das
ja.
Das ist dann auch wieder eine heikle Frage.
Die haben gar kein Sündenbewusstsein da drin.
Ja, ja.
Ja, aha.
Das, also wie gesagt, man kann sie dann eigentlich nicht absolvieren. Man muss ihnen, also wenn sie das, wenn jetzt einer natürlich das gar nicht anklagt, dann kann ein Pfarrer, der weiß ja nicht, was bei dem
ja,
alles
ja,
ist,
ja.
Der gibt ihm die Losprechung, aber es hilft ja nichts.
Und da kann ich auch nicht sagen, geh zum Beichten. Also das hat dann keinen Sinn. wenn er das nicht einzieht?
Ja, wenn er nicht das ändern will, dann wird das nicht viel helfen.
Ja, ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Wenn man eine Zeit lang in esoterischen Kreisen war und dann nicht mehr so verbunden war mit der Kirche, was muss man da beichten? Oder ist man da auch ausgeschlossen gewesen von der Kirche ohne Austritt? Oder wie ist das?
Ja, da kommt es jetzt wieder darauf an, inwieweit das Bewusstsein selber da war, dass man sich da entfernt hat vom Glauben der Kirche. Das müssen wir ja dann, sagen wir schon, dem Beichtvater sagen, es war so und so und das ein bisschen, das kann man ja nicht mit zwei Worten dann sagen.
Ja, ja. Gut, danke schön, Herr Dekan.
Beichtvater hilft einem dann schon.
Ja, gut, danke schön, Herr Dekan. Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Mühlenbein. Vielen Dank für diese wichtigen Fragen, die damit eingeflossen sind. Dekan Gschwind, gehen wir nochmals zu dem, was wir am Anfang gehört haben. Gott allein vergibt die Sünde. Gott ist sozusagen der Erste, der mich losspricht von dem, was da war.
Ja.
Aber wenn ich gegen einen Menschen gesündigt habe, dann bin ich ja aufgerufen, hinzugehen und um Vergebung zu bitten.
Ja, das ist auch notwendig.
Das heißt, das ist der zweite Schritt. Auch dort wird mir Vergebung der Sünde ausgesprochen vom Mitmenschen. Aber vorausgesetzt, Gott ist der Erste natürlich.
Ja, das ist aber nicht gesagt, dass mir der Mitmensch vergibt, gell?
Ja, das ist nicht gesagt, aber ich sollte diesen Schritt tun.
Ich kann zwar manchmal solche Schritte machen, aber es ist nicht immer gesagt, dass der andere mir das dann so verzeiht. Es gibt manchmal Menschen, die tragen einem etwas ein Leben lang nach, obwohl man sich bemüht hat, oder die etwas falsch aufgefasst haben, oder man hat es gar nicht so gemeint. Ja, das ist also alles nicht ganz so einfach. Ja, also man muss das Seine tun, das ist selbstverständlich. Und Gott ist sicher manchmal großherziger, als es Mitmenschen sind.
Die Großherzigkeit von Gott, die möchte ich auch nochmal ansprechen und auch in Richtung von der Frage von Frau Mühlenbein nochmal gehen. Wenn man regelmäßig zum Beichten geht, dann bekommt man ja ein geschultes Gewissen, würde ich das jetzt mal nennen. Und man erkennt mehr in seinem Leben. Man arbeitet sich vom Groben zum Feinen. Und da erwächst dann vermutlich auch ein ganz neues Verständnis für Versöhnung und für die Sünde, die bei einem im Leben passiert. Und das ist eben bei Frau Mühlenbein eben schon angeklungen. Da gibt es mit Sicherheit auch so Phasen, in denen man die Sünde zwar erkennt, aber so stückweise erkennt und noch nicht ganz davon abgeht. Trotzdem ist da die Beichte dann gültig.
Ja, ich meine, das kommt ja immer drauf an. Das Entscheidende ist ja zum einen, ja, ist das eine schwere Sünde oder ist es keine schwere Sünde? Also wenn ich jetzt an das Zusammenleben denke von Menschen, dann gehört es natürlich zu den Schweren. Verstehen Sie?
Ja, gehen wir mal von den nicht so schweren Dingen aus im Leben, die uns alle vermutlich beschäftigen und die uns auch einfallen, wenn man so ein bisschen Gewissenserforschung betreibt. Wenn man da, ja, angenommen, man hat Situationen, wo man einem Menschen gegenüber nicht so ganz ehrlich lebt, oder ehrlich ist vielleicht das falsche Wort, so angemessen lebt, wie es gebührt. Man hört oft das Thema, zum Beispiel Mobbing hört man oft. Man hat es mit Sicherheit im Freundeskreis oder im Sport, dass man einen anderen nicht so mag und das fällt einem schwer. Und dann wird man in dem Umgang auch ja mit Sünde konfrontiert, von sich ausgehend. Und das erkennt man jetzt, aber so in letzter Konsequenz fehlt dann die Umkehr. Und das ist ein stückweise Erkennen.
Ja, ich meine, das wird natürlich ein längerer Weg sein manchmal. Das geht nicht immer alles so von heute auf morgen, das ist schon klar. Also da ist wichtig zunächst einmal, dass ich es erkenne und dass ich mich dann bemühe, das besser zu machen. Natürlich, wenn das so, ja, wie soll ich sagen, so eine Nervensäge ist, gell, da tust du dann schon schwer. Ich denke jetzt also zum Beispiel an die Schule als Lehrer. Ich gehe auch in die Schule. Und da gibt es natürlich manchmal schon Kinder, die also einen schon nerven können. Und da dann immer richtig zu reagieren, das ist gar nicht so einfach. Da denkst du schon immer, du musst da das mit Güte machen und so weiter. Aber wissen Sie, manche reagieren bloß, wenn du ein Donnerwort sprichst.
Ja, das sind mit Sicherheit Herausforderungen da für den Lehrer. Ne?
Dann ja, es ist gar nicht so einfach. Aber es kann sein, dass einer Jahre später noch sagt, Sie haben mich damals aber so abgefertigt, das vergesse ich nie. Ja, das können Sie durchaus erleben. Da muss ich wieder sagen, der Handelnde wird immer irgendwo schuldig.
Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, das uns heute noch beschäftigt hat. Wir haben eben über Gott allein vergibt die Sünde und den Weg des Erkennens, der Umkehr gesprochen. Jetzt das große Thema, was vermutlich nicht vielen Menschen so bewusst ist, die Versöhnung mit der Kirche. Also vorher die Versöhnung mit Gott, uns leuchtet auch noch ein, die Versöhnung mit dem Mitmenschen, an dem wir vermutlich sündig geworden sind. Aber jetzt ist da ein ganz anderes Thema noch, die Versöhnung mit der Kirche. Ich werde durch meine Sünde auch schuldig an der Gemeinschaft der Kirche.
Ja, die alle Gläubigen leiden letztlich mit darunter, wenn jemand fällt, wenn jemand hinter dem zurückbleibt. Ja, das ist halt so. Wissen Sie, das verletzt die ganze Gemeinschaft. Das ist also nicht so, dass das bloß zwischen mir und Gott passiert, sondern das hat immer auch seine Weiterungen hinein.
Wir haben das ja auch im Gottesdienst, wird das ja auch öfters angesprochen, wenn man zum Beispiel das Schuldbekenntnis spricht, schuldig, und dann werden da auch vor Gott und euch, meinen Geschwistern, werden da genannt, auch als Zeugen werden die da genannt. Und da wird das auch zur Sprache gebracht, dass wir an der Gemeinschaft, an der Kirche schuldig geworden sind.
Ja, wenn ich nicht bete, dann fehlt was. Wenn ich nicht zum Gottesdienst gehe, dann fehlt was. Ja, dass ich Gutes unterlassen habe. Ja. Und Böses getan habe, meint, das ist dann auch wieder, wenn ich lüge, und dieser Tage habe ich gehört, dass der Mensch am Tag, also ich kann das gar nicht glauben, hat einer irgendwie erforscht, der Mensch lügt am Tag 200 Mal. Das ist natürlich
Schnammer.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der hat also da die verschiedenen Verlogenheiten des Menschen da entdeckt und hat gesagt, also der Mensch lügt also praktisch fortwährend, macht anderen was vor und was weiß ich alles. Ja, also die Lüge und all das sind Dinge, die natürlich beschädigen, schon im Umgang in der Familie, wenn ein Kind lügt, wenn die Eltern lügen. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten.
Gut, da könnte man jetzt vermutlich auch eine eigene Sendung darüber machen. Woher kommt die Lüge? Warum tun wir das? Das kann man wirklich kaum fassen. Da bin ich jetzt auch ein bisschen sprachlos. 200 Mal am Tag.
Also ich kann das nicht glauben. Die Amerikaner sind ja immer gut für tolle
Statistiken. Also ist etwas Besonderes. Vielleicht sollten wir mal eine Statistik herausgeben, wie oft der Mensch vergibt und Vergebung ausspricht am Tag. Das wäre vielleicht sinnvoller.
Ja, Vergebung. Jesus sagt ja, dass man unendlich oft vergeben soll. Legt er dem Petrus ja ans Herz. Wie oft soll ich vergeben, ja? Und Jesus sagt dann, unendlich sollst du vergeben. Immer wieder sollst du vergeben. Nicht aufhören sollst du mit dem Vergeben. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht, anderen zu vergeben, so im täglichen Umgang.
Und an dieser Stelle machen wir dann auch nächste Woche in der Sendung wieder weiter. Wir nehmen die Impulse aus dem Katechismus heute mit. Gott allein vergibt die Sünde. Und das ist auch einer Versöhnung mit der Kirche Bedarf, ein ganz neues Bewusstsein für die Gemeinschaft, in der wir da leben, wo wir sonntags in die Kirche gehen, vielleicht auch viele unter der Woche, auch zu Betstunden, zum Rosenkranzgebet. Das ist eine Gemeinschaft. Gemeinschaft kann man auch übersetzen mit Familie. Und dann wird einem ganz neu bewusst in der Familie, da muss man auch oft Schritte auf den anderen zumachen. Und so sollten wir das auch in der Gemeinde machen. Dekan Gschwind, ich danke Ihnen für die Zeit, für die Impulse, die Sie gegeben haben zu den Texten aus dem Katechismus. Und ich würde Sie bitten, dass Sie zum Abschluss ein Gebet sprechen, sodass wir das Gehörte auch im Alltag umsetzen, verwirklichen können und Sie uns dann zum Abschluss auch noch den Segen geben.
Allmächtiger, ewiger Gott, voll Dankbarkeit sind wir für all das Gute, das du uns schenkst. Immer wieder nimmst du uns an, immer wieder verzeihst du uns. Hilf uns, dass auch wir einander vergeben. Hilf, dass wir einander uns immer mehr annehmen, dass wir einander das gute Wort sagen und helfen, wo unsere Hilfe notwendig ist. Lieber Gott, hilf uns, steh uns bei, schenke uns deinen Frieden.
Amen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.